Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Eine gewaltige Feuerwand rückt von Nordosten immer näher Richtung Athen vor.
Eine Feuerfront von fast 30 Kilometern Länge.
Der Boden ist ausgetrocknet. Seit Wochen ist es extrem heiß.
Es gab aufgebrachte Szenen dort von Anwohnern, die gesagt haben, helft uns doch, keiner hilft uns.
Viele Gebäude fielen den Flammen zum Opfer.
Dramatische Szenen haben sich abgespielt in den letzten Tagen in der Nähe der griechischen Hauptstadt. Mittlerweile sind die Waldbrände dort weitgehend eingedämmt. Wie es weltweit aussieht mit den Vegetationsfeuern, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem um ein Aufflammen im übertragenen Sinn, nämlich um eine bestimmte Infektionskrankheit in Zentralafrika. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Ja, vor 2 Jahren, da haben sie für Schlagzeilen gesorgt, die Affenpocken mit einem weltweiten Ausbruch. Die Krankheit heißt mittlerweile Mpox und ist in der westlichen Welt weitgehend eingedämmt. Doch in Zentralafrika, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo, dort breitet sich das Virus seit geraumer Zeit wieder aus. So sehr, dass der Notfallausschuss der WHO heute darüber entscheidet, ob es sich dabei um eine Gesundheitsnotlage von internationaler Tragweite handelt. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professor Jürgen May. Er leitet die Abteilung Infektionsepidemiologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Ich wollte von ihm wissen, was ist denn das Besondere an diesem aktuellen Ausbruch in Zentralafrika?
Ja, in den letzten Wochen ist die Zahl der Länder in der afrikanischen Region bezüglich der Mpox-Fälle erheblich und außergewöhnlich angestiegen. Und das bewegt die WHO dazu, hier zu beraten, ob es hier eine Warnung aussprechen soll und besondere Maßnahmen einleiten soll. Die Fälle sind besonders in der Demokratischen Republik Kongo angestiegen und hier wird vermutet, dass es sich um eine Variante handelt, eines bestimmten Clusters, der in Afrika endemisch ist, aber sich etwas verändert hat.
Diese Variante wird auch Clade 1 genannt und bisher hat die meistens in Zentralafrika eher für Infektionen in einzelnen Haushalten gesorgt, in einem begrenzten Personenkreis. Weiß man denn schon, was ist geschehen, dass sie sich nun so vergleichsweise schnell ausbreitet?
Ja, genau. Es gibt 2 Kladen, die in der Vergangenheit für endemische Situation gesorgt haben, das heißt also kontinuierliche Infektionen in der Bevölkerung ohne größere Ausbrüche. Und einmal gibt es die Klade 1 und die Klade 2 und die eine ist in Zentralafrika heimisch oder im zentralen Afrika heimisch. Das ist Klade 1, die hat sich zu einer Variante 1b verändert, die sich unterscheiden lässt und der aktuelle Ausbruch bei älteren Personen, also nicht bei Kindern und vor allen Dingen bei Männern, ist eben in Kongo, aber auch in ersten Fällen in Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda zu finden. Also in dieser ganzen Region und nicht nur der starke Anstieg der Fälle, sondern auch die Ausbreitung in andere Länder ist eben ein Warnsignal.
Also es handelt sich da eben um diese Untervariante Clade 1b. Was ist denn bekannt über deren Eigenschaften, zum Beispiel bei den Symptomen der Krankheit?
Leider noch sehr wenig. Es ist sehr schwierig in diesen Ländern eine vernünftige Diagnostik zu machen, auch Proben zu sammeln, die man dann weiter untersucht. Aber es ist epidemiologisch auffällig, dass es hier zu einer höheren Todesrate kommt. Die Klade 1 ist ja ohnehin etwas virulenter als die Klade 2, aber diese 1b-Variante führt noch häufiger zu Todesfällen, etwa 10% als die vorherige Klade. Und es ist auch zu vermuten, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch hier auch etwas stärker und häufiger ist.
Ja, was weiß man denn überhaupt über die Übertragungswege von Mpox in Zentralafrika?
Ja, zunächst einmal ist Mpox nicht besonders hoch ansteckend, also nicht vergleichbar mit Covid oder Masern oder Windpocken. Aber es gibt eine Übertragung zwischen Menschen, also Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Das findet statt bei einem engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Kontakt vor allen Dingen mit diesen typischen Hautveränderungen, die wie ähnlich wie bei den Pocken aussehen, vor allen Dingen an Händen und Füßen und im Gesicht zu sehen sind, über kleine Hautverletzungen, über Schleimhäute und bei sexuellem Kontakt, aber auch über Tröpfchen, also wenn die Atemwege oder der Mundraum betroffen ist. Und dann sind natürlich besonders Leute betroffen, die auch im Labor mit Mpox arbeiten, Krankenhauspersonal. Und es ist eine Zoonose, das heißt, es wird von Tieren auf Menschen übertragen. Und insofern hat der Kontakt mit infizierten Tieren oder der Verzehr von infizierten Tieren führt auch zu oder kann auch zu einer Infektion führen. Und das sind nicht Affen, wie der Name vermuten lässt, sondern das sind vor allen Dingen kleine Nagetiere.
Was bedeutet denn nun der internationale Gesundheitsnotstand für die Region vor Ort?
Die WHO hat in der Vergangenheit, vor einigen Monaten, schon eine erhöhte Warnstufe ausgerufen und mit dem Ausrufen des sogenannten Public Health Emergency of International Concern können besondere Mechanismen der WHO aufgerufen werden, die dann eventuell geeignet sind, hier auch schneller eine weitere Ausbreitung zu reduzieren und Maßnahmen in den betreffenden Ländern einzuleiten, die ja so ohne weiteres nicht möglich sind. Also die WHO hat hier besondere Befugnisse, dann auch auf nationaler Ebene einzugreifen.
Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Mpox, da dürften auch Impfstoffe eine wichtige Rolle spielen. Impfstoffe gegen Pocken, also gegen die Variola-Viren, die schützen auch vor einer Infektion mit Mpox, müssten nun Impfkampagnen anlaufen in Zentralafrika.
Das wäre wünschenswert und teilweise findet das auch schon statt in der Demokratischen Republik Kongo. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zugelassene Impfstoffe, die sehr gut wirken, die eigentlich gegen Pocken produziert wurden, die sehr gut wirken gegen Affenpocken und die mit Riegelimpfung, also um Ausbruchsherde herum oder auch nach einer möglichen Infektion wirksam sind. Und es sollten natürlich mit Indikationsimpfungen spezielle Gruppen geimpft werden, also Personen, die zum Beispiel Laborangestellte, Immundefiziente und Men who have sex with men. Das ist ja auch die Gruppe, die besonders beigetragen hat zu dem Ausbruch in Europa und Amerika. Aber das spielt auch eine Rolle, also die sexuelle Übertragung im Kongo. Wobei man sagen muss, dass Kinder und Schwangere mit diesen Impfstoffen nicht geimpft werden können. Das ist ein Problem, aber der Ausbruch kann eingedämmt werden durch eine Impfkampagne. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich die Mpox wieder ausbreiten, weil der Anteil der Personen, die noch eine Pockenimpfung haben, die recht gut auch gegen die Mpox schützt, halt immer geringer wird.
Die EU-Kommission will 175.000 Impfdosen spenden, ein Pharmaunternehmen noch einmal 40.000 Dosen zur Verfügung stellen. Reicht das denn aus Ihrer Meinung nach?
Kongo ist ein sehr großes Land und die Region ist natürlich riesig. Insofern wirkt es erstmal wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist wichtig, wenn man diese Impfstoffe gezielt einsetzt für besonders gefährdete Personengruppen und auch als Riegelimpfung, dann kann man schon einiges erreichen. Aber es werden am Ende viel mehr Impfdosen notwendig sein, wenn sich der Ausbruch weiter fortsetzt.
Soweit Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg zur aktuellen Mpox-Situation in Zentralafrika. Waldbrände, Buschbrände, Flächenbrände, kurz Vegetationsfeuer. Das sind vollkommen natürliche Phänomene und viele Lebensräume, die sind sogar darauf angewiesen, dass es dort regelmäßig brennt. Trotzdem steht die Frage im Raum, hat die Frequenz dieser Brände zugenommen und welche Rolle spielt dabei der Klimawandel eventuell? Heute wurde zum ersten Mal der Weltwaldbrandreport veröffentlicht. Volker Mrasek hat ihn durchforstet auf der Suche nach Antworten.
An so unterschiedlichen Orten wie Chile, Griechenland und Hawaii starben 250 Menschen in den Flammen. In Kanada mussten über 230.000 Anwohner evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Im westlichen Teil des Amazonasgebietes loderten mehr Feuer, als man jemals zuvor gezählt hat. Das sind Auszüge aus dem neuen und ersten globalen Statusbericht zu Vegetationsbränden. Er erscheint im Anschluss an eine Saison mit besonders schweren Waldbränden, etwa in Nordamerika.
Die Ereignisse in Kanada stechen wirklich heraus. Dort brannten boreale Nadelwälder auf einer Fläche sechsmal so groß wie in einem durchschnittlichen Jahr. Und sie setzten neunmal mehr CO2 frei als üblich. Solche Ausmaße sind beispiellos für Kanada. Auch dadurch lagen die Emissionen aller Vegetationsbrände diesmal 16% höher als normal.
Der Geograf Matthew Jones von der Universität East Anglia im englischen Norwich. Es gab aber auch einen gegenläufigen Trend. In den Savannen und Graslandschaften Afrikas sind Feuer ein häufig wiederkehrendes Phänomen. 2023 brannte es dort jedoch nicht so stark.
Die afrikanischen Savannen sind normalerweise für fast 2/3 der globalen CO2-Emissionen durch Vegetationsbrände verantwortlich. Nur weil es dort 2023 so ruhig war, haben wir kein Jahr mit neuen Rekordemissionen erlebt.
Matthew Jones und seine Mitautoren sind sich sicher, der Klimawandel hat maßgeblichen Anteil daran, dass Waldbrände heute so extrem wüten wie in Kanada. Die Temperaturen steigen, Muster der Luftzirkulation verschieben sich. Es gibt immer längere Episoden, in denen starke Hitze und Trockenheit zusammenkommen. Die Vegetation verdorrt und etwas entsteht, was man Feuerwetter nennt. Ein Funke genügt dann oft und es brennt lichterloh. Für die neue Studie wurde im Computer simuliert, wie das Feuerjahr 2023 wohl ohne globale Erwärmung ausgesehen hätte. Die Klimaforscherin Chantelle Burton vom britischen Wetterdienst war an den Modellrechnungen beteiligt.
Wenn wir uns die Stellen mit den stärksten Feuern im letzten Jahr anschauen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, in Kanada hat der Klimawandel die Waldbrandfläche um bis zu 40% vergrößert. Und im Westen des Amazonas vielleicht sogar um die Hälfte. Andererseits stoßen wir auch auf Gebiete, in denen das Ausmaß von Feuern trotzdem zurückgeht. Etwa dadurch, dass die Forstwirtschaft das Unterholz ausdünnt und Feuern damit weniger Brennstoff zur Verfügung steht.
Analysiert wird auch das Feuer in der griechischen Region Evros vor ziemlich genau einem Jahr. Es gilt als das bisher größte in der EU. Innerhalb von gut 2 Wochen brannte es auf einer Fläche von fast 1000 Quadratkilometern. Dieses Ausmaß habe man nicht vorhersehen können, heißt es im Bericht, denn die Wetterbedingungen zu der Zeit seien gar nicht so extrem gewesen. Tatsächlich mangelte es damals vor allem an Einsatzkräften. Um Siedlungen zu schützen, mussten sie Wälder den Flammen überlassen. In Zukunft wird die Situation sogar noch brenzliger. Das Risiko für starke Waldbrände nehme weiter zu, warnt der britische Feuerökologe Douglas Kelly.
Das deutlichste Signal sehen wir in Kanada, denn die Temperaturen in hohen nördlichen Breiten steigen schneller als anderswo. Feuer wie im Vorjahr werden in Kanada im nächsten Jahrzehnt 3-mal so wahrscheinlich sein wie heute. So extreme Waldbrände sind zwar selten, aber sie könnten bald häufiger werden.
Damit ist der erste Weltfeuerreport auch eine Mahnung an Politiker und Katastrophenschützer. Sie sollten sich überlegen, wie sie die Waldbrandvorsorge verbessern können.
Volker Mrasek war das zum ersten Weltwaldbrandreport. Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger für die Energiewende, vorausgesetzt, er wird mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt. Technisch ist das noch eine gewisse Herausforderung. Wie wäre es aber, wenn sich Wasserstoff fördern ließe, so wie Erdgas? Eigentlich ist das nicht möglich, weil Wasserstoff so reaktiv ist, dass er in der Natur nicht ungebunden vorkommt. Das war zumindest die Lehrmeinung. Doch möglicherweise wird dabei eine wichtige Energiequelle übersehen, sagt Dagmar Röhrlich.
Es begann 1987 in Mali mit einer Brunnenbohrung. In 108 Meter Tiefe gab die Mannschaft auf. Statt Wasser kam etwas wie ein Luftzug aus dem Loch und der explodierte, als ein rauchender Arbeiter hineinspähte. Der Mann wurde verletzt und es dauerte Wochen, ehe das Bohrloch verschlossen werden konnte. 2011 ging ein malisches Energieunternehmen der Sache auf den Grund und stellte fest, Dort strömt 98%iger Wasserstoff aus. Bis dahin hatte kaum jemand geglaubt, dass Wasserstoff Lagerstätten bilden könnte wie Erdgas, erläutert Dieter Franke von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Wasserstoff ist sehr reaktiv. Jedes Mineral, das im Untergrund vorhanden ist, wird vom Wasserstoff genutzt, um sich dort anzudocken und eine andere Verbindung einzugehen. Und dann ist er auch nicht mehr mobil und für uns nicht mehr interessant. Das Zweite ist, er ist sehr klein. Das bedeutet, er geht auch durch die kleinsten Ritzen. Da, wo sich ein Erdgas noch fangen und ansammeln könnte, ist der Wasserstoff möglicherweise so mobil, dass er da einfach durchdiffundieren kann.
In den 1930er Jahren gab es in Australien schon Hinweise darauf, dass sich das Gas in Lagerstätten anreichern könnte. Wasserstoffvorkommen wurden bei der Erkundung des Mittelatlantischen Rückens entdeckt, in Bergwerken oder stillgelegten Brunnen und Bohrlöchern. Um welche Dimensionen es sich handeln könnte, das hat Geoffrey Ellis vom US-amerikanischen geologischen Dienst USGS grob abgeschätzt.
Dem Mittelwert unserer Berechnungen zufolge könnten mehrere Millionen Megatonnen im Untergrund vorhanden sein. Prognosen gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Wasserstoff in den kommenden Jahrzehnten auf etwa 500 Megatonnen pro Jahr ansteigen wird. Bei diesem Verbrauch könnte der Wasserstoff im Untergrund die Menschheit für tausende Jahre versorgen.
Allerdings dürfte der größte Teil nicht zugänglich sein, etwa weil die Lagerstätten zu tief liegen für eine wirtschaftliche Erschließung.
Doch selbst wenn wir nur einen kleinen Teil davon produzieren können, vielleicht 10%, was eine sehr konservative Schätzung ist, reichte der Wasserstoffvorrat Jahrtausende. Doch die eigentliche Schlüsselfrage ist, wie groß diese Ansammlungen sind, ob sie groß genug sind, um wirtschaftlich erbohrt zu werden.
Beim sogenannten geogenen Wasserstoff ist vieles unbekannt. Zwar ist klar, dass er eine erneuerbare Ressource ist, also ständig neu entsteht und zwar bei einer Vielzahl von Prozessen, durch geochemische Reaktionen etwa oder die Aktivität von Mikroorganismen. Viel wird allerdings auch gleich wieder verbraucht, ebenfalls von Mikroben oder durch Reaktionen an Mineralen. Damit eine Lagerstätte entsteht, müssen mehrere Faktoren gegeben sein.
Im Untergrund muss genügend Wasserstoff, sagen wir, wandern, damit er nicht während des Transports völlig aufgefressen wird oder verschwindet. Außerdem brauchen wir eine geologische Falle, eine gasdichte Formation, die den Wasserstoff einschließen kann. Am besten wäre zum Beispiel ein Salzgestein, denn wir wissen bereits, dass es für Wasserstoffmoleküle ziemlich undurchlässig ist.
Der Fund in Mali habe so etwas wie Goldgräberstimmung ausgelöst, urteilt Frédéric Dansé von der Universität Grenoble-Alpes. Das Interesse steige sehr schnell, doch noch fehlten weitgehend die wissenschaftlichen Grundlagen. Trotzdem bemühen sich derzeit Dutzende von Start-ups um die Erkundungsrechte, viele davon in Australien oder Brasilien. In den USA sucht der USGS nach vielversprechenden geologischen Zonen und in Frankreich wurde 2022 der rechtliche Rahmen für die Wasserstoffförderung geschaffen. Laurent Trouche, Geochemiker von der Universität Grenoble-Alpes.
Wir denken oft, dass es in Europa keine Bodenschätze gibt, was völlig falsch ist. Wir wollen sie nur nicht abbauen. Für Wasserstoff gibt es mehrere sehr interessante Orte, die erforscht werden müssen. In Spanien etwa, in der Schweiz, Italien oder in Bosnien-Herzegowina, in Finnland, Schweden, Weißrussland oder in Russland auf der Kola-Halbinsel, wo Wasserstoff in einigen Minen und Tiefbohrungen sehr gut dokumentiert ist.
Allerdings müsste meistens kilometertief gebohrt werden und je tiefer, desto teurer wird es. Also werden neue Bohr- und Produktionstechniken gebraucht, denn hohe Förder- und Verarbeitungskosten wie beim Öl dürfte der Wasserstoff nicht einspielen können. Ohnehin schätzen Experten, dass, falls genügend abbauwürdige Vorkommen entdeckt werden, die großtechnische Förderung frühestens Ende des Jahrzehnts anlaufen könnte.
Natürliche Wasserstoffquellen für die Energieversorgung, vorgestellt von Dagmar Röhrlich. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Im Darm von Stadtvögeln tummeln sich antibiotikaresistente Bakterien. Das berichten Forschende der University of Oxford im Fachjournal Current Biology. Sie haben hunderte von Kotproben von 30 Wildvogelarten aus verschiedenen Ländern untersucht. Ihre Studie ergab, dass bei Wildvögeln wie Krähen oder Enten, die in der Nähe von Menschen leben, nicht nur ein deutlich breiteres Spektrum bestimmter Darmbakterien zu finden ist, sie weisen auch bis zu 3-mal mehr Antibiotikaresistenzgene auf als bei Vögeln, die fernab von Siedlungen leben. Die Forschenden vermuten, dass sich die Stadtvögel die antibiotikaresistenten Bakterien gewissermaßen einfangen, wenn sie zum Beispiel auf Mülldeponien, in Kläranlagen oder in mit Abwasser belasteten Flüssen und Seen nach Nahrung suchen. Inwieweit die Stadtvögel dann selbst zur weiteren Verbreitung von Antibiotikaresistenzen beitragen, ist unklar.
Gentechnik erleichtert die Herstellung von Superholz.
Wenn man Holz hohem Druck aussetzt, werden die Zellstrukturen zusammengepresst. Das Ergebnis ist verdichtetes Holz, deutlich stabiler als normales. Es lässt sich als enorm belastbares Baumaterial einsetzen, ähnlich fest wie Stahl. Um verdichtetes Holz herzustellen, muss jedoch bisher mit viel Energie und Chemie erst ein Teil des in den Zellwänden enthaltenen Lignins ausgekocht werden. Nur dann lässt sich das Holz stark genug komprimieren. Ein Forschungsteam aus den USA präsentiert im Fachmagazin Matter eine andere Lösung. Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas hat es bei Pappeln ein bestimmtes Gen ausgeschaltet. Die geneditierten Bäume bauen rund 13% weniger Lignin in die Zellwände ein. Ihr Holz lässt sich auch ohne chemischen Einsatz zum verdichteten Superholz weiterverarbeiten.
Manche Fische fressen viele Quallen.
Und das, obwohl die gelatineartigen Weichtiere gar nicht so nahrhaft sind. Forschende des Alfred-Wegener-Instituts und des Thünen-Instituts haben die Ernährungsgewohnheiten von 7 Fischarten rund um Grönland untersucht. Und zwar erstmals mithilfe genetischer Spuren im Mageninhalt. Dabei stellten sie überraschend fest, bei allen stehen auch Quallen auf dem Speiseplan. Bei 2 Arten, dem Goldlachs und dem blauen Seewolf, machten sie demnach sogar den größten Anteil der Ernährung aus. Man müsse die Rolle von Quallen in marinen Nahrungsnetzen wohl neu bewerten, schreiben die Forschenden im Fachjournal Royal Society Open Science. Da Quallen im Fischmagen sehr schnell verdaut werden, wurden sie bei klassischen Untersuchungen des Mageninhalts der Fische bisher gewissermaßen übersehen.
Das biologische Altern verläuft in Schüben.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden der Stanford University im Fachjournal Nature Aging. Sie untersuchten bei Menschen im Alter zwischen 25 und 75 Jahren, welche stofflichen Veränderungen mit dem Älterwerden auftreten. Dabei erfassten sie mehr als 100.000 körpereigene Moleküle wie RNA und Proteine sowie tausende von Bakterienarten und Pilzen, die als Mikrobiom die Haut und den Darm besiedeln. Demnach gibt es im Laufe des Erwachsenenlebens 2 Zeiträume, die von besonders deutlichen Veränderungen geprägt sind, im Durchschnitt im Alter von 44 und 60 Jahren.
Verschlüsselungsalgorithmen werden quantensicher.
Klassische kryptografische Systeme für Daten könnten in Zukunft von Quantencomputern leicht geknackt werden. Um dem vorzubeugen, hat das Nationale Institut für Standards und Technologie der USA jetzt 3 neue, sogenannte Post-Quantum-Verschlüsselungsstandards veröffentlicht. Sie sollen auch vor Quantencomputern sicher sein. Von den 3 neuen Algorithmen dient einer der allgemeinen Verschlüsselung, die beiden anderen als Protokolle für digitale Signaturen. Sie sollen ein neuer Standard für Cybersicherheit werden. Mit der Entwicklung der quantensicheren Algorithmen hatte das Institut vor 8 Jahren begonnen. Expertinnen und Experten aus aller Welt waren daran beteiligt.
Vielen Dank, Lucian Haas war das.
Sternzeit, 14. August. Der nahe Mond und die schnelle Erde. Heutzutage dreht sich unser Planet in knapp 24 Stunden einmal um seine Achse. Früher ging das viel schneller. Die Erde wird immer langsamer. Das liegt am Mond und den Gezeiten. Denn die Gezeitenberge in den Ozeanen und auf den Kontinenten wirken wie riesige Bremsbacken. Die Tageslänge nimmt um etwa 1 bis 2 Sekunden pro 100.000 Jahre zu. Frühe Beobachtungen von totalen Sonnenfinsternissen belegen die sich verändernde Tageslänge. So haben vor fast 3.000 Jahren die Babylonier eine Finsternis beobachtet, die mit heutiger Tageslänge berechnet nur im Atlantik zu sehen gewesen wäre. Während sich die Erde langsamer dreht, wächst der Abstand des Mondes um etwa 3 cm pro Jahr. Fachleute sprechen von der Drehimpulserhaltung. Vor hunderten Millionen Jahren drehte sich die Erde viel schneller und der Mond war viel näher. Versteinerte Sedimente zeigen, dass sich die Erde früher mehr als 400 Mal pro Jahr drehte und der Mond in der gleichen Zeit 14 Mal um die Erde kreiste. Über der noch geschmolzenen Erde stand einst ein riesiger Mond. Er war etwa 20 Mal näher als heute. Damals raste die Erde in nicht einmal 10 Stunden um ihre Achse. Weil der Mond so groß erschien, gab es viel häufiger totale Sonnenfinsternisse. Mit denen wird es bald vorbei sein. Denn der Mond driftet durch das weitere Abbremsen immer weiter hinaus. In etwa 1 Milliarde Jahre ist er dann zu klein, um die Sonne komplett abzudecken. Als Folge der Gezeiten gibt es irgendwann auf der Erde die letzte totale Sonnenfinsternis.
Tja, irgendwann geht eben alles einmal zu Ende. Forschung aktuell zum Beispiel gerade jetzt. Im Studio war heute Ant Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.